Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum hauptstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. Im Prager Abgeordnetenhaus setzen die regierenden Sozialdemokraten heute die Debatte über die Reform der öffentlichen Finanzen fort. Mit der Reform will die Regierung in den kommenden 3 Jahren rund 6,5 Milliarden Euro ansparen. Ein entsprechendes Gesetz muss aber erst im Abgeordnetenhaus durchgesetzt werden, wo die sozialliberale Regierungskoalition über eine hauchdünne Mehrheit von 101 der 200 Sitze verfügt. Außer der Opposition wird der Reformentwurf von den Gewerkschaften kritisiert. Diese deuteten an, dass sie in der Regierungskoalition Verbündete hätten, die gegen die Reform stimmen würden. Die NATO ist darum bemüht, dass ihre Mitgliedstaaten mindestens 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben. Dies erklärte der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, James Jones, heute während eines Treffens mit Journalisten in Prag. Er nannte diese Zahl im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung in der tschechischen Armee, die wegen der anstehenden Finanzreform anstelle der ursprünglich geplanten 2,2 nur noch 1,9% des Bruttoinlandsproduktes erhalten soll. General Jones besuchte gestern den Stützpunkt der ABC-Waffenabwehrexperten im nordböhmischen Liberec-Reichenberg. Heute wurde Jones ebenso von Staatspräsident Václav Klaus empfangen. Jones dankte ihm für die Teilnahme tschechischer Soldaten an den internationalen Einsätzen im Ausland. Der General führte auch Gespräche mit Premierminister Wladimír Špidla und mit Verteidigungsminister Miroslav Kostelka, dessen Team eine neue, kostengünstigere Armeereform vorbereitet. Das tschechische Ministerium für regionale Entwicklung hat die Absicht, die Regierung um eine Summe von 1,5 Milliarden Kronen zur Sanierung der Hochwasserschäden vom vergangenen Sommer zu ersuchen. Nach den Worten von Ressortsprecher Peter Dimun sind die Landkreise bei der Antragstellung um finanzielle Förderung aus dem EU-Solidaritätsfonds allzu langsam. Ohne den entsprechenden schriftlichen Antrag des Landkreises kann das Ministerium Dimun zufolge das Geld nicht gewähren. Soweit die Meldungen. Im Anschluss hören Sie jetzt im Programm von Radio Prag das Tagesecho mit Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Und diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Das Chemiewerk Spolana im mittelböhmischen Neratovice war bereits während des Elbe-Hochwassers im vergangenen August in die Schlagzeilen geraten. Jetzt gibt es erneut Spekulationen über entwichene Giftstoffe. Die sogenannten Lustrationsgesetze, durch die verhindert werden soll, dass Funktionäre des früheren kommunistischen Regimes in führende Positionen gelangen, bleiben weiterhin in Kraft. Das Abgeordnetenhaus lehnte am Mittwoch einen Antrag der Kommunistischen Partei auf ihre Aufhebung ab. Und wir wenden uns noch einmal der tschechischen Position bei der Diskussion um eine europäische Verfassung zu. Im Anschluss an das Tagesecho erwartet Sie dann die Sendereihe Begegnungen, heute mit einer neuen Ausgabe unseres tschechisch-slowakischen Magazins. Fast ein Jahr nach der Überschwemmungskatastrophe vom vergangenen August ist das Chemiewerk Spolana im mittelböhmischen Neratovice wieder in die Schlagzeilen geraten. Gerald Schubert berichtet über die neuesten Umwelttests.
Viele Hörerinnen und Hörer von Radio Prag haben die Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Jahr wahrscheinlich noch gut in Erinnerung. Und vielleicht haben manche im Fernsehen auch die Bilder des fast zur Gänze überschwemmten Chemiewerks Spolana im mittelböhmischen Neratovice gesehen. Die Aufregung um entwichene Giftstoffe war damals groß gewesen. Von erhöhten Quecksilberkonzentrationen in der Umgebung des Werks war damals die Rede. Gleich mehrmals gab es in Neratovice Giftalarm wegen entwichenen Chlorgases. Hochtoxisches Dioxin drohte in die Nahrungskette zu gelangen, doch damit nicht genug, denn in den dramatischen Tagen der Überschwemmungskatastrophe konnte niemand sagen, ob eventuell ausgespülte Giftstoffe in der Umgebung des Werksgeländes bleiben würden oder über die Elbe weitere Gebiete im Norden, auch hinter der deutschen Grenze, kontaminieren könnten. Bundesumweltminister Trittin war damals nach Prag geflogen, um mit seinem tschechischen Amtskollegen Lebar Amrosek einen Lokalaugenschein vorzunehmen und sofort Maßnahmen in Form schnelleren Informationsaustausches zu vereinbaren. Im Zentrum der Kritik stand bereits während des Hochwassers vor allem die Kommunikationspolitik von Spolana. Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen und Spolana ist im Zusammenhang mit freigesetzten Umweltgiften erneut in den Schlagzeilen. Die staatliche Veterinärverwaltung Tschechiens hat nämlich in Proben von Hühnereiern und Fischen eine erhöhte Konzentration von Giftstoffen festgestellt. Bei 3 privaten Hühnerzüchtern in der nahe des Werks gelegenen Gemeinde Libiš, die ebenfalls von den Überflutungen betroffen gewesen war, hatte man Mitte Mai die Proben entnommen. Nun liegen die Ergebnisse auf dem Tisch. Kein einziges der getesteten Eier erfüllte die Bedingungen gesundheitlich. zeitlicher Unbedenklichkeit. In praktisch allen Fällen wurden mehrfach Überschreitungen der Grenzwerte für die Konzentrationen der Giftstoffe PCB und DTT festgestellt. Und die untersuchten Fischproben, die enthielten allesamt erhöhte Quecksilberwerte. Einen der Geflügelzüchter aus der Umgebung überraschen die Testergebnisse nicht mehr.
Greenpeace, Arnika, Ministerstvo životního prostředí,
Greenpeace, Arnika und das Umweltministerium haben Gewebsproben von unseren Enten entnommen und vom Nachbarn Hühnereier. Dort stellten sie eine der höchsten Konzentrationen von Quecksilber und Dioxin überhaupt fest. Na, und die Firma Spolana hat abgestritten, dass das von ihr kommt. Die
rtuti dioxinu, no a Spolana zapřela, že by to bylo od nich.
Spolana-Sprecher Jan Martinek führt dazu an. Auf jeden Fall wissen wir heute, dass man das Hochwasser und die gegenwärtige Kontamination in der Umgebung von Spolana in keinen Zusammenhang bringen kann. Denn alle Stoffe, ob das nun PCB oder DTT oder Quecksilber ist, können sich in so kurzer Zeit gar nicht in Eiern und Geflügeln einlagern. Den Anrainern aber wird der Zusammenhang mit dem Hochwasser mehr oder weniger egal sein, denn man hat ohnehin angenommen, dass schon über viel längere Zeit diverse Giftstoffe in die Umwelt gelangt sein könnten. Nur, so eine in dem Gebiet lebende Frau gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK, früher hat man eben nicht gemessen.
Die sogenannten Lustrationsgesetze bleiben auch weiterhin gültig. In diesem Sinne entschied am Mittwoch das tschechische Abgeordnetenhaus. Dagmar Keberlova berichtet.
Die tschechischen Kommunisten waren mit ihrem Vorschlag nicht erfolgreich. Ehemalige hochrangige Funktionäre des kommunistischen Regimes und Agenten der damaligen Staatssicherheit dürfen also auch weiterhin nicht in der staatlichen Verwaltung arbeiten. Mit den Stimmen der oppositionellen Bürgerdemokraten sowie denen der Christdemokraten, der Freiheitsunion und der Hälfte der Sozialdemokraten, die gemeinsam die Regierungskoalition bilden, wurde dieser Vorschlag schon in der ersten Lesung vom Tisch gefegt. Einer der Initiatoren für die Vorlage der Gesetzänderung, der kommunistische Abgeordnete Wojtěch Filip, sagte dem tschechischen Rundfunk zu diesem Thema:
Nejsem překvapen, protože měl signál, jaká atmosféra strachu byla vyvolána v klubu ČSSD.
Ich bin über den Ausgang der Abstimmung nicht überrascht, weil ich von der Angst in der sozialdemokratischen Fraktion hinsichtlich des möglichen Zerfalls der Koalition gehört habe. Diese Angst hat mich überrascht. Ebenfalls wie die Tatsache, dass einige Personen, die vor zwei Jahren den Entwurf zum Verfassungsgesetz über die Aufhebung des Lustrationsgesetzes unterschrieben hatten, heute dagegen gestimmt haben.
Die Kommunisten wollten erreichen, dass diese Gesetze, die eine Hürde für den Erhalt eines Postens in der Staatsverwaltung darstellen, mit Beginn des nächsten Jahres aufgehoben werden. Unterstützt wurden sie bei der Abstimmung nur von einigen Sozialdemokraten. Das tschechische Innenministerium arbeitet trotzdem an einer Änderung der Gesetze, um sie in Einklang mit den europäischen Rechtsnormen zu bringen. Dabei hat sich das Innenministerium in Polen inspirieren lassen, wie Aleš Schulz, der Direktor der Sicherheitsabteilung des Innenministeriums, erklärte.
Bei Aufnahme in eine staatliche Funktion bestätigt die entsprechende Person mittels einer Ehrenerklärung, dass sie weder mit der ehemaligen kommunistischen Geheimpolizei noch mit anderen ähnlichen Institutionen zusammengearbeitet hat. Falls diese Erklärung angezweifelt werden sollte, wird sie vom Innenministerium überprüft. Sollte sich diese Erklärung als unhaberhaft erweisen, wird diese Person aus ihrer Funktion entlassen, und zwar mit der Begründung, dass der Arbeitgeber absichtlich getäuscht wurde.
Neben dem natürlichen Ableben und dem Tod nach schwerer Krankheit sind es vor allem Verkehrsunfälle, die Tag für Tag unzählige Menschen aus dem Leben reißen. Ihre Anzahl ist weltweit so hoch, dass sie zumeist nur noch von den davon betroffenen Familienangehörigen ernsthaft wahrgenommen werden und verarbeitet werden müssen. Der Unfall, der sich jedoch in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag auf der tschechischen Autobahn D1 nahe der mittelböhmischen Stadt Vlašim ereignet hat, fällt wegen seiner Ungewöhnlichkeit doch schon aus dem Rahmen. Lothar Martin berichtet.
Eigentlich sieht man ja so etwas nur in amerikanischen Filmen, wenn ausgekorene Helden, die mit einem Flugzeug in eine turbulente Situation geraten sind, auf einer Autobahn landen müssen. Doch kurz nach der Tageswende vom 25. auf den 26. Juni, ca. 20 Minuten nach Mitternacht, eignete sich eine solche Notlandung tatsächlich auf der tschechischen Hauptverkehrsader, der Autobahn D1 von Prag nach Brünn. Der Pilot eines viersitzigen Verkehrsflugzeuges vom Typ Z-43, die noch zwei weitere Passagiere an Bord hatte, musste hier notlanden, weil sein Triebwerk ausgefallen war. Die entstandene Situation beschrieb der Pilot wie folgt.
Auf einmal fiel der Motor aus, das Flugzeug begann zu sinken und im Sinkflug bestand nur die Möglichkeit, auf der Autobahn zu landen. Nachts ist es nämlich ein hohes Risiko, ein Feld zu treffen und dort zu landen, da sie nicht sehen können. Tagsüber kann man auf einem Feld landen, aber in der Nacht geht das schlecht.
Dem Piloten gelang diese Prüfung meisterhaft, doch seine Notlandung wurde leider zwei anderen Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis. Die Maschine sei nach ersten Ermittlungen von den drei Insassen mit Blinklichtern gut gesichert gewesen, teilte ein Behördensprecher der Presse mit. In der Tat, ein heranfahrender PKW vom Typ Skoda 120 sah das plötzliche Hindernis auch rechtzeitig, doch dessen Fahrer war von diesem scheinbar so erschrocken, dass er ungewöhnlich stark bremste, hieß es. Dies wurde ihm und seinem Beifahrer zum Verhängnis, da unmittelbar darauf ein deutscher Reisebus mit rund 100 Stundenkilometern auf den PKW auffuhr. Da der PKW sofort Feuer gefangen habe, hätte es für beide keine Chance zum Überleben gegeben. Josef Mlikowski, der Ermittler der Feuerwehr aus Benešov, bestätigte die Tatsache, dass seine Kollegen nicht mehr helfen konnten.
Wir kamen zu der Phase, in der das Auto schon intensiv gebrannt hatte, und es ist uns daher wirklich nicht gelungen, die Personen zu retten, die in dem Auto eingeschlossen waren. Sie hatten überhaupt keine Chance.
Die traurige Wahrheit ist wieder einmal die, dass zwei Unschuldige auf solche tragische Weise aus dem Leben schieden. Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt, obwohl einiges gegen den Busfahrer spricht. 130 Kilometer pro Stunde sind zwar als Höchstgeschwindigkeit auf tschechischen Autobahnen erlaubt, aber bei gefährlichen Situationen muss sie halt auch hierzulande so verringert werden, dass man rechtzeitig zum Stehen kommt. Ganz sicher aber werden dem Fahrer des Busses und dessen 17 Insassen, die nicht verletzt wurden, die Abläufe und Begleitumstände, die zum Unfall führten, ganz tief im Gedächtnis haften bleiben.
Wenden wir uns nun noch einmal der tschechischen Position bei der Debatte um die künftige Gestalt der Europäischen Union und insbesondere um eine europäische Verfassungswirtschaft des Landes in der Europäischen Union bewertet. Von nun an sei man unmittelbar an der Diskussion über wichtige Belange der Union beteiligt, kommentierte die Presse hierzulande einhellig. Man habe sich in Thessaloniki als fähiger Verhandlungspartner erwiesen, der auch in der Lage sei, eigene Vorstellungen durchzusetzen und das noch vor dem eigentlichen EU-Beitritt. Aus Kandidaten werden Mitglieder, brachte es eine Zeitung auf den Punkt. Zufriedenheit auch bei Premierminister Wladimir Spidler. Ihn habe der Gipfel davon überzeugt, dass die Europäische Union eine wirklich demokratische Einrichtung sei, in der auch die großen Staaten mitunter überstimmt werden. Der Entwurf für eine europäische Verfassung ist nach Meinung des tschechischen Regierungschefs eine gute Grundlage, wenngleich die entscheidenden Verhandlungen darüber noch bevorstünden. Diese Diskussion müsse sich auf der Regierungskonferenz abspielen. Die tschechische Regierungsdelegation werde hier natürlich klar die Interessen ihres Landes vertreten und das sei insbesondere eine echte Gleichberechtigung zwischen den einzelnen Staaten. Als kleiner Staat legt Tschechien großen Wert darauf, dass die Debatte über die künftige Gestalt der Europäischen Union nicht übereilt geführt wird und dann möglicherweise zu Ungunsten der schwächeren Mitglieder ausfällt. Vizeaußenminister Jan Kohout, einer der drei tschechischen Vertreter im EU-Konvent. Die deutsche, französische und italienische Delegation wünschten sich möglichst kurze Verhandlungen, so Kohout, und wollten nicht unnötig zu den Institutionen zurückkehren. Den tschechischen Vorstellungen entspräche dies aber nicht. Nicht einverstanden ist Tschechien auch mit dem von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen EU-Präsidenten. Stattdessen befürwortet man hier das Prinzip der rotierenden Ratspräsidentschaft. Außerdem ist Tschechien ebenso wie Polen für das Prinzip ein Land, ein EU-Kommissar. Über die Verfassung, der die Regierungskonferenz bis zum Frühjahr nächsten Jahres eine endgültige Form geben soll, sollten die Tschechen nach Meinung ihrer Regierung in einem Referendum abstimmen. Unter dem Motto Ladislav Sutna – Prag, New York – Design in Action präsentiert das Kunstgewerbemuseum in Prag gemeinsam mit der Prager Nationalgalerie und dem Cooper Tewitt Design Museum in New York im Reitstall der Prager Burg die erste retrospektive Ausstellung über eine herausragende Persönlichkeit des tschechoslowakischen Designs. In die kreative Welt von Ladislav Sutna führt sie nun unsere freie Mitarbeiterin Lucie Drahoniowska.
Als junge tschechische Designer in den 90er Jahren nach einem Vorbild suchten, wandten sie sich ganz instinktiv Ladislav Sutnar zu. Dieser vielseitige Künstler des tschechoslowakischen Designs der Vorkriegszeit ließ sich vom Bauhaus inspirieren, indem er alltägliche Gegenstände wie beispielsweise Bücher, Plakate, Spielzeuge oder Geschirr zu modernen Designobjekten erhoben hat. Einer seiner erfolgreichsten Artikel, ein zeitloses Teekannenservice aus Glas, wurde zur Ikone der jungen, demokratischen und prosperierenden Tschechoslowakei. Auch als Ladislav Sutnar 1939 in die Vereinigten Staaten emigrierte, arbeitete er unermüdlich bis zu seinem Tod 1976 an der Propagierung des tschechoslowakischen Designs weiter. Über Sutnars grenzlose Kreativität zeugt ein Nachlass, der im New Yorker Cooper Hewitt Museum aufbewahrt wird und an die 23.000 Materialien zählt. Ein Team von 11 tschechischen und amerikanischen Wissenschaftlern mit Iva Janakova an der Spitze stellte aus Sutnars umfangreicher Sammlung eine repräsentative Auswahl zusammen, die dem genialen Geist des Künstlers gerecht werden sollte. Welche konkreten Exemplare den Ausstellungsbesucher erwarten werden, das verrät nun schon die Kuratorin Iva Janakova.
Je nesmírně rozmanitá pro široké publikum, velice přitažlivá. Vidíte tady od grafických.
Die Ausstellung ist sehr facettenreich und wird für die breite Öffentlichkeit gewiss sehr interessant sein. Zu den ausgestellten Objekten gehören Werke des grafischen Designs wie Bücher, Plakate, Spielzeuge und Baukästen. Eine besondere Stellung in Sutnars Werk nehmen kunstgewerbliche Gegenstände aus den 20er und 30er Jahren ein, die zum großen Teil aus der Privatsammlung der Familie Sutnar stammen. Darüber hinaus wird hier anhand von Drucken und Skizzen die Entwicklung des amerikanischen Informationsdesigns präsentiert, das Sutnar bereits in den 40er Jahren vorausgesagt hat. Zu sehen sind auch Fotografien von Josef Sudek, die zum Werbeerfolg von Sutnars Glas- und Porzellanservicen maßgebend beigetragen haben.
Dass auch das Begleitmaterial zur Ausstellung bis ins letzte Detail durchdacht ist, beweisen nicht nur die großflächige Projektion, sondern auch eine eigene Webseite der Installation www.sutnar.com und schließlich auch die erste umfangreiche Monographie über Ladislav Sutnar, die der Buchverlag Argo in tschechischer und englischer Sprache herausgegeben hat. Die Ausstellung über Ladislav Sutnar ist im Reitstall der Prager Burg bis zum 21. September 2003 täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.
Soweit das Tagesecho vom 26. Juni und weiter geht es jetzt mit der Sendereihe Begegnungen und Martina Schneibergova.
Begegnungen.
Wie immer bei der jeweils letzten Ausgabe der Begegnungen im Monat wurde auch diese Sendung in der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei International vorbereitet. Das gemeinsame Thema lautet die traditionelle Nonstop-Lesung. Bereits zum sechsten Mal wurde am 25. Mai in Prag eine Non-Stop-Lesung der tschechischen Literatur gestartet. Sie wurde von der traditionsreichen tschechischen Kulturorganisation, der sogenannten Jazz-Sektion, in Prag in Zusammenarbeit mit den tschechischen Zentren Bratislava, Moskau, Berlin, Den Haag, Warschau und Stockholm sowie dem tschechischen Konsulat in der ostslowakischen Stadt Košice, Kaschau, organisiert. 4 Tage und Nächte lang bis zum 29. Mai wurde im 15-Minuten-Takt nonstop aus literarischen Werken gelesen. Das Motto der diesjährigen Nonstop-Lesung lautete »In der Wahrheit leben« zu Ehren von Václav Havel. Der tschechische Ex-Präsident nahm persönlich an der Eröffnung der Lesung im Sitz der Jazz-Sektion auf der Prager Kleinseite teil. Einer der Initiatoren der Nonstop-Lesungen, Karel Sepp von der Jazz-Sektion, sagte gegenüber Radio Prag.
My jsme už první čtení chtěli věnovat Václavu Havlovi, ale protože byl prezidentem, obávali jsme se, že by přišli úplně jiné.
Wir wollten uns schon bei der ersten Non-Stop-Lesung auf Václav Havel konzentrieren. Weil aber zu dieser Zeit Staatspräsident war, befürchteten wir, dass an der Lesung andere Leser teilgenommen hätten als diejenigen, um die es uns geht. Aus dem Grund haben wir gewartet. Das Motto »Das Leben in Wahrheit« ist nicht nur eine Angelegenheit von Václav Havel, sondern von allen Autoren und Menschen, die sich so verhalten, dass sie die Wahrheit zu ihrem höchsten ethischen Prinzip erheben.
Die Non-Stop-Lesung war dieses Jahr im Unterschied zu den vergangenen Jahren nicht nur auf Prag bzw. die im Ausland errichteten tschechischen Zentren beschränkt. Zum ersten Mal am 27. Mai fand die Non-Stop-Lesung auch im UNO-Sitz in New York statt. Auch wenn die diesjährige Non-Stop-Lesung dem ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten gewidmet war, wurde während den Veranstaltungen nicht nur aus dem Werk von Václav Havel gelesen. Inwieweit Havels Werke in der Welt bekannt sind, dazu noch einmal Karel Srb.
Ano, je to všechno věc překladů. To znamená, že třeba v rumunštině není tolik překladů, jako je třeba v němčině.
Das ist alles eine Frage der Übersetzungen. Ins Rumänische wurden beispielsweise nicht so viele von Havels Werken übersetzt wie ins Deutsche. Denn in Deutschland wurde Havel schon während des totalitären Regimes sehr stark beachtet. Erst durch diese Non-Stop-Lesung wurden auch Möglichkeiten für eventuelle Übersetzungen in andere Sprachen gefördert.
Karel Srb zufolge konnte die Non-Stop-Lesung am UNO-Sitz dazu beitragen, Václav Havels Werk auch in den sogenannten exotischen Ländern bekannt zu machen und das Interesse für die gesamte tschechische Literatur zu fördern. Das Wort hat jetzt Lubica Tvarošková von Radio Slowakei International.
Schon seit 1998 gibt es die fesselnde Non-Stop-Lesung in Tschechien und seit 3 Jahren auch in der Slowakei. Sie dauert einige Tage und Nächte und es wechseln sich am Leserpult Schauspieler, Politiker, Literaten, ja sogar unbekannte Literaturliebhaber ab. Innerhalb von 5 Jahrgängen hat sie große Popularität erwerben können. Der erste Jahrgang des literarischen Marathons wurde dem amerikanischen Dichter Lawrence Ferlinghetti gewidmet. Auf diese Weise wollte sich der Vorsitzende der tschechischen Jazz-Sektion, Karel Srb, bei ihm für seinen Protest gegen die Verhaftung ihrer Mitglieder im Jahre 1987 bedanken. Thema des zweiten Jahrganges war das Werk des russischen Schriftstellers Alexander Solzhenitsyn, der dritte Jahrgang wurde dem tschechischen Schriftsteller Josef Škvorecký gewidmet. Der literarische Marathon fand zunächst in Tschechien statt, später jedoch überschritt er die Staatsgrenze der Tschechischen Republik und wurde international. Auch die Slowakei nimmt teil. Wir befragten zum Thema Rudolf Sedláček, Direktor des tschechischen Zentrums in Bratislava.
Den Verlauf der Non-Stop-Lesung kann man im Internet verfolgen. Im vierten Jahrgang ist es uns gelungen, die Internetübertragung international zu machen. In Bratislava wurde damals 24 Stunden gelesen und darauffolgend in Prag etwa 70 Stunden lang.
Das Thema der diesjährigen Non-Stop-Lesung hieß »Das Leben in Wahrheit« zu Ehren von Václav Havel. Ein Thema, das den Symbol der Wahrheit als höchsten ethischen Prinzips darstellt.
Dieses Thema bot sich schon früher an, doch wir wollten es aus einem einzigen Grund nicht anschneiden, und zwar, weil Václav Havel der Staatspräsident von Tschechien war.
Man wollte natürlich vermeiden, dass an der Lesung solche Leser oder Zuschauer teilnehmen, die unter anderen Bedingungen nicht kommen würden. Man hat also gewartet, bis Präsident Václav Havel zum Bürger Václav Havel wurde, um bei der Non-Stop-Lesung wieder einmal die Leute begrüßen zu dürfen, die nicht nur aus Berechnung dabei sein möchten. Auch in der Slowakei findet die Non-Stop-Lesung ein großes Echo.
In diesem Jahr wurde die Non-Stop-Lesung zum ersten Mal in 2 slowakischen Städten veranstaltet, in Bratislava und in Košice. Es war faszinierend, dass bereits im ersten Jahrgang in Košice an der Lesung eine Rekordzahl von Lesern teilgenommen hat. Es ist üblich, dass man in 15-minütigen Intervallen liest. In Košice gab es so viele Interessenten, dass das Intervall auf 10, ja sogar 5 Minuten gekürzt werden musste. Die Gesamtzahl der Leser in Košice erreichte 119 Leser. In Bratislava waren rund 90 Leser dabei, was dem Intervall von 15 Minuten entspricht.
Die Teilnahme am Lesemarathon ist freiwillig und es kommt, wer auch immer will, meint Rudolf Sedlacek, Direktor des Tschechischen Zentrums in Bratislava. Es werden natürlich einige berühmte Persönlichkeiten angesprochen, um das Interesse der Medien zu wecken. Die diesjährige Lesung in Bratislava hat der Humorist, Schauspieler und Regisseur Milan Lasica eröffnet. Schon traditionell nimmt an der Lesung die Schauspielerin Susanna Kronerova teil. Von den Politikern war der ehemalige Justizminister Jan Czarnogórski dabei. Doch wie Rudolf Sedlacek sagt, die Mehrzahl der Teilnehmer sind Studenten und Literaturliebhaber. Die Nonstop-Lesung in Bratislava konnte schon immer einige Besonderheiten aufweisen. Anstatt des Lesens wurde auch gesungen.
Als ich den populären Jazzman Peter Lipa zur Lesung eingeladen habe, antwortete er, er habe zwar nichts gegen dem Lesen, doch er glaube, dass er besser singe als lese. Und so beendete er den Lesermarathon, in dem er seinen Beitrag gesungen hatte.
Am 27. Mai hat von der slowakischen Hauptstadt Bratislava den Staffelstab das russische Moskau übernommen, anschließend Den Haag, Berlin, Stockholm und Warschau. An demselben Tag wurde zum ersten und zugleich letzten Mal auch in der UNO in New York gelesen. Dank dem Vorsitzenden der UNO-Generalversammlung Jan Kavan hat die Nonstop-Lesung auf diplomatischem Niveau stattgefunden.
Soweit Lubica Tvaroškova von Radio Slowakei International.
Sie hörten eine weitere Ausgabe unseres tschechisch-slowakischen Magazins. Die nächste Folge bringen wir in 4 Wochen. Für heute bedankt sich im Namen der gesamten deutschsprachigen Redaktion für Ihre Aufmerksamkeit Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci